Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer öffentlichen Anhörung, mit der wir uns heute mit einem der dunkelsten Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte auseinandersetzen werden, dem sogenannten nationalsozialistischen Untergrund NSU. Zwischen 2000 und 2007 ermordeten die Mitglieder dieses NSU 10 Menschen, 9 davon hatten Migrationshintergrund, darunter die in aller Welt bekannt gewordenen Namen, die ich auch jetzt noch einmal erinnernd verlesen möchte: Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kiliç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat sowie die Polizistin Michelle Kiesewetter. Diese Verbrechen haben uns erschüttert, aber sie haben auch das Vertrauen vieler Menschen in die staatlichen Institutionen, die ihre Sicherheit gewährleisten sollen, beschädigt, insbesondere unter Menschen mit Migrationshintergrund. In der Aufarbeitung dieser Verbrechen geht es deshalb nicht nur um das Erinnern, sondern auch, sich unserer Verantwortung zu stellen und an der entstandenen Problemlage nach vorne gerichtet zu arbeiten. Ich freue mich, dass wir es in dieser Legislaturperiode immerhin schaffen, das Vorhaben eines Erinnerungs- und Lernortes, eines Dokumentationszentrums im Gedenken an den NSU-Terror hier in einer Anhörung noch zu beraten. Wir tun dies ausgerechnet oder punktgenau am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, heute am 27. Januar 2025, 80 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz. Und es verdeutlicht in besonderer Weise, dass wir an den Lehren, die wir aus unserer Geschichte ziehen müssen, immer und fortgesetzt arbeiten müssen. Ich danke sehr herzlich allen, die als Sachverständige heute zu dieser Anhörung beigetragen haben, durch die bereits eingegangenen schriftlichen Statements und auch durch die Expertise, die Sie uns heute zur Verfügung stellen. Ich danke Ihnen auch, dass Sie das in auch der gewählten von den Fraktionen ja bestimmten Zusammensetzung aus diesen ganz unterschiedlichen Perspektiven bereits getan haben, durch die intensive Arbeit mit den Hinterbliebenen oder aus einer juristischen Perspektive, die uns aufzeigt, welche Möglichkeiten der Bund bei der Errichtung von öffentlich-rechtlichen Stiftungen überhaupt besitzt, oder aus einer intensiven Kenntnis der langen Geschichte rechtsextremen Terrors in unserem Land in den letzten Jahrzehnten, um das nur ausschnittsweise hier zu benennen. Ich nenne die Namen der Sachverständigen, die bei uns hier im Raum Platz genommen haben, begrüße hiermit sehr herzlich Herrn Dietrich, Frau Professor Hess, Frau Professor John und Herrn Präsidenten Krüger von der Bundeszentrale für politische Bildung. Digital sind uns zugeschaltet die Herren Kusche, Professor Mannewitz und Professor Mellinghoff. Seien auch Sie uns herzlich willkommen und bedankt für Ihre Teilnahme. An meiner Seite hat die parlamentarische Staatssekretärin im Ministerium für Inneres und Heimat, Frau Schwarzelow-Sutter, Platz genommen. Vielen Dank für die Teilnahme und auch die Arbeit des Ministeriums. Die Sitzung wird live übertragen, ist entsprechend auch anschließend in der Mediathek für die Öffentlichkeit einsehbar. Das ändert aber an unserem gewohnten Ablauf zunächst mal nichts. Wir haben maximal 2 Stunden vorgesehen, also von 14 bis 16 Uhr, und haben wie üblich die 3 Minuten für die anwesenden und zugeschalteten Sachverständigen, die ich auch heute wieder bitte, nicht zu überschreiten. Anschließend werden wir in die Fraktionsrunden eintreten, bei denen ich zuvor noch einmal nennen werde, wie dann die Vorgehensweise ist. Den Sachverständigen geht die schriftliche Ausarbeitung dieser Sitzung, des Protokolls, noch mal zu einer Korrekturschleife zu. Anschließend aber wird das alles hinterlegt sein und als mit einer Drucksache versehen hier dann seinen ordentlichen Weg gehen. Damit bin ich am Ende meiner einleitenden Bemerkungen und geschäftsführenden Hinweise und sehe keine Wortmeldungen, sodass wir in die Stellungnahmen der Sachverständigen jetzt auch eintreten können. Sie sehen oben die Uhr rückwärts oder vorwärts laufen, das weiß ich jetzt noch nicht, aber jedenfalls nur in eine Richtung. Und Herr Dittrich ist der Erste, der das Wort erhält. Bitte sehr.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir sprechen heute über Erinnerung. In diesem Kontext möchte ich eine eigene teilen. Ein paar Monate nach dem schrecklichen Terroranschlag von Christchurch im Jahr 2019 stand ich in Neuseeland vor genau einer der beiden Moscheen, in der 51 Menschen von einem Rechtsterroristen getötet wurden. Ein emotionaler Moment, der zu einem analytischen wurde. Ich war dort für eine internationale Konferenz und die Gespräche mit Politik, Sicherheitsbehörden und Zivilgesellschaft hat mir einen deutlichen Kontrast zur deutschen Aufarbeitung gezeigt. Dort gab es eine breite, umfassende gesellschaftliche Debatte, einen detaillierten Bericht zur Radikalisierung des Täters und mit dem Christchurch Call eine internationale Initiative. Die Stiftung Gedenken und Dokumentation NSU-Komplex will jetzt eine Erinnerungslücke schließen. Das begrüße ich sehr. Gleichzeitig möchte ich an dieser Stelle betonen, dass der Rechtsterrorismus sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt hat und neue Opfer forderte. Seit der Selbstenttarnung des NSU 2011 haben wir 52 weitere rechtsterroristische Fälle dokumentiert, mit 22 Todesopfern und 39 Verletzten. Die Konzentration auf bekannte Fälle wie Halle, Hanau und den Mord an Walter Lübcke verdeckt das wahre Ausmaß des Rechtsterrorismus in Deutschland. Für mich wäre deshalb ein weiterer integraler Bestandteil der Arbeit einer solchen Stiftung, nicht ausschließlich historisierend, sondern dynamisch mit den Entwicklungen mitzugehen. Als 2019 der Anschlag in Halle geschah, war ich leider nicht überrascht. Eine neue rechtsterroristische Strömung, der militante Akzelerationismus, hatte bereits zu einer Welle internationaler Anschläge geführt. Obwohl ich starke deutsche Aktivitäten in diesem Netzwerk seit 2018 beobachte, erschien der Begriff erst 2022 im Jahresbericht des Verfassungsschutzes. Wie schon beim NSU wurde eine neue Form des Rechtsterrorismus zu spät erkannt. Seit 2022 leite ich ein Projekt zur Erforschung des modernen Rechtsterrorismus. Auf der Suche nach Daten seit der Selbstenttarnung des NSU fanden wir eine überraschende Lücke. Es existierte keine zentrale systematische öffentliche Erfassung rechtsterroristischer Fälle. Vorhandene Datensätze waren unvollständig. Eine aufwendige Recherche führte zu den genannten Ergebnissen. 22 der Fälle führen wir als Verdachtsfälle. Dies liegt auch an unzureichenden Ermittlungen, die viele Fragen offen lassen. Unsere Analyse zeigt weitere systematische Defizite in verschiedenen Bereichen. Fehlende digitale Kompetenz der Ermittlungsbehörden, mangelhafte Aufklärung von Netzwerken, unzureichende Betreuung von Betroffenen und Überforderung bei Terrorlagen. Diese Ausführungen zeigen, die Sicherheitsbehörden hinken weiter modernen rechtsterroristischen Entwicklungen hinterher, auch wenn es hier definitiv Verbesserungen gegeben hat. Betroffene von Rechtsterrorismus fühlen sich weiter im Stich gelassen, etwa in Halle und Hanau. Eine breite gesellschaftliche Debatte über die Gefahren des Rechtsterrorismus findet nur mangelhaft statt. Die Probleme wurden also nicht mit der Aufarbeitung der NSU-Terrorserie gelöst. Ich begrüße daher den Gesetzesentwurf, habe aber einige Anmerkungen. Die Repräsentanz der Betroffenen im Stiftungsrat ist mit nur 2 von 15 Stimmen zu gering und wiederholt vergangene Fehler. Die vorgesehene Mehrheit von Regierung, Abgeordneten, Regierungsbeauftragten im Stiftungsrat gefährdet die notwendige Unabhängigkeit. Während der Fokus auf rechtsextreme Gewalt zu breit ist und den Kern des Vorhabens verwässert, greift die Verengung von Rechtsterrorismus auf den NSU zu kurz. Der Rechtsterrorismus hat sich seitdem verändert und modernisiert.
Herr Dittrich, kommen Sie zum Ende.
Ja, wir haben es seitdem mit einer inzwischen noch jüngeren, teils minderjährigen Tätern und diffusen Ideologie zu tun, neue Strömungen und Netzwerke hinzugekommen. Es geht also darum, den Rechtsterrorismus seit 1945 zu dokumentieren und den NSU als Zensur zu begreifen. Die Stiftung bietet die Chance, aus der Vergangenheit zu lernen und Vertrauen wiederherzustellen. Dafür braucht es Unabhängigkeit, echte Betroffenenbeteiligung und den Fokus auf die realen Entwicklungen im Rechtsterrorismus. Ja. Nur so können wir den Opfern gerecht werden. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Dittrich. Ich werde jetzt die Zeit, die ich Ihnen mehr gegeben habe, jeweils den anderen auch zur Verfügung stellen, da wir heute nicht in voller Zahl Sachverstände anwesend haben. Und Frau Hess kann als Nächste sprechen.
Ja, herzlichen Dank. Ich kann mich eigentlich dieser Stellungnahme schon unumfassbar anschließen. Ich würde gerne noch mal aus meiner schriftlichen Stellungnahme 3 Punkte herausgreifen. Erstens, ich glaube, wir sind uns darüber einig, dass bis heute eine erhebliche Lücke in der deutschen offiziellen Erinnerungskultur klafft, was die Geschichte rassistischer und rechtsterroristischer Gewalt anbelangt, die ungebrochen auch nach 1945 das postnationalsozialistische Deutschland mitgeprägt hat. Zweitens, der NSU-Komplex stellt hinsichtlich dieser rassistischen Gewaltgeschichte eine Zäsur dar, nicht nur angesichts der Ungeheuerlichkeit, dass ein rechtsterroristisches Trio mit bundesweiten Unterstützungsstrukturen über 13 Jahre Morden durch das Land ziehen konnte und den Opfern niemand glaubte, sondern auch angesichts der vielen weiteren Dimensionen, die sich hierüber aufzeigen lassen, was ich sicherlich jetzt hier nicht näher ausführen muss, aber was später für den Stiftungszweck relevant ist. Der NSU-Komplex ist aber auch in dieser Hinsicht als Chance zu sehen, gerade weil die Angehörigen und Überlebenden bereits während der Mordserie sich zusammentaten. Sie haben seitdem mit einer derartigen Durchhaltevermögen den Ruf nach lückenloser Aufklärung, nach Entschädigung und der Einforderung eines würdigen Gedenkens nicht verstummen lassen. Mit ihnen haben auch zahlreiche zivilgesellschaftliche Initiativen unglaubliches Wissen über Tathintergründe, Bedingungsfaktoren angesammelt. Drittens. Dieses Wissen, diese Einsichten und diesen Protagonismus der Angehörigen sowie Hinterbliebenen und die damit einhergehenden wissenschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Expertisen gilt es nun sachgerecht und vor allem sensibel und wertschätzend aufzugreifen und in einem Dokumentationszentrum und Gedenkort zusammenzuführen. Dies beinhaltet neben den klassischen Aufgaben wie Sammeln, Archivieren, Aufbereiten und zugänglich machen vor allem ihre Vermittlung. Das heißt, historisches Aufarbeiten war schon immer mit Vermittlung und Prävention verbunden. Die NS-Gedenkstättenbewegung hat daraus ein Nie wieder gemacht. Und die NS-Gedenkstätten und Dokuzentren haben auch gelernt, dass es einer didaktisch-pädagogischen, historischen Kontextualisierung und einer dynamischen Offenheit für neuere Entwicklungen bedarf, um Entstehungsbedingungen, Kontexte differenziert nachzuvollziehen, auch um Demonstrativität etwas entgegenzusetzen, Akteure, Strukturen, Dynamiken zu benennen und somit nicht ohnmächtig, sondern eine Handlungsfähigkeit beim Publikum zu erzeugen. Insofern ist eine historische Kontextualisierung des NSU-Komplex in die Geschichte des Rechtsextremismus und der rassistischen Gewalt die erste eingewanderte zur Zielscheibe konstruiert und gemacht hat, unerlässlich. Das heißt, hier geht es nicht um Stereotypisierung, unerlaubte Verkürzung, sondern gerade um einen differenzierten Blick. Dies wäre dann auch der erste Lernort und erinnerungskulturelle Komplex, der die rassistische Gewalt insbesondere mit Blick auf die Einwanderungsgesellschaft in den Mittelpunkt rückt. Insofern ist der Stiftungszweck der Förderung und Stärkung der kritischen Auseinandersetzung mit dem NSU-Komplex und seiner zugrunde liegenden Ideologie sowie die historische Kontextualisierung nicht nur thematisch und inhaltlich wissenschaftlich angemessen, sondern auch demokratisch notwendig. Die in § 3 genannten 7 Erfüllungsdimensionen einer derartigen Dokumentations- und Gedenkortes, insbesondere seine verschiedenen didaktisch-pädagogischen Module, Bildungsformate, Qualifizierungen und Vernetzung der Betroffenen, entspricht nicht nur dem dezidierten Wunsch der Opferangehörigen und Überlebenden, dass die Gesellschaft zukünftige Generationen daraus lernen sollen, sondern sie entspricht auch dem Stand der Gedenkstättenbewegung und der Dokumentationszentren.
Vielen Dank, Frau Professorin John.
Ich habe auch 4 Minuten.
Mein Beitrag ist total opferorientiert. Das kommt natürlich auch daher, dass, weil ich die Opfer seit 13 Jahren bei all ihren Anliegen begleite. Und ich habe noch mal am Wochenende meinen Beitrag nachgeschärft. Und eigentlich ergibt sich aus den ersten 4, 3 Zeilen das wesentliche Anliegen dieser Gruppe. Wenn staatliche Erinnerungs- und Dokumentationspolitik über rechtsterroristische Taten bedeutsamer ist als die Bedürfnisse der Terroropfer, dann stimmt etwas nicht, dann fehlt eine Fehlerkorrektur. Ich will noch mal eingehen auf das, was bereits auch von Frau Hess gesagt worden ist, dass die Opfer schon während die Taten weitergehen, die ersten Morde und die Propsteigosse fanden ja bereits im Jahr nach dem Mord an Enver Şimşek im Jahr 2001 statt. Und in dieser Zeit hatten die Ermittlungsbehörden und auch die Politik, die sich nicht eingemischt hat, eine Fehlersuche bei den ganz Falschen, nämlich in der Nähe der Opfer. Und hat damit die Opfer unglaublich belastet. Diese Jahre, die sie verbringen mussten bis zur Enttarnung der Opfer, das war im November 2011, waren die schlimmsten Jahre ihres Lebens. Sie können das in meiner Stellungnahme nachlesen, was sie alles verloren haben. Nicht nur die Gesellschaft, nicht nur Schulplätze, nicht nur Eigentum, es war vieles mehr. Und dennoch haben die Familien, weil ja auch die Erinnerung, weil sie merken, wie die Erinnerung an dieses Serienverbrechen, das einmalig ist in der EU, verblasst, gab es bei den Betroffenen viel Dankbarkeit und Anerkennung, als die Ampelkoalition im Jahr 2021 die Errichtung dieses Dokumentations- und Erinnerungszentrums wollte. Und sie zeigten sich von vornherein selbstverständlich bereit, da mitzuwirken. Aber was sie nicht mehr ertragen wollen, ist noch eine Demütigung. Sie haben ein wachsendes Bedürfnis auch nach Anerkennung des zugefügten Unrechts, das in den Jahren, in den Mordjahren noch und danach über viele Jahre bestand. Der Staat konnte sie nicht vor den Opfern schützen und fügte weiteres Leid durch das Versagen der Sicherheitsbehörden dazu. Und wir alle wissen, dass der Ermittlungsansatz ja so war, dass auch die Mehrheitsgesellschaft sich nicht wirklich betroffen fühlte. Es ging ja nur um die Minderheiten. Das hat sich heute ganz geändert. Heute gibt es neue Täter und es gibt neue Opfer. Wir wissen, und das wissen die Betroffenen auch, die übrigens meine Stellungnahme am heutigen Vormittag bekommen haben, der Bundestag kann mit seiner Gesetzgebungskompetenz die begangenen Fehler nicht wiedergutmachen. Aber einzelne Fehler können wieder gut gemacht werden, können korrigiert werden. Beispielsweise auch das Bild, das der Staat damals von Terroropfern hatte und wie es sich über die Zeit gewandelt hat. Es klingt mitfühlend, wenn staatliche Vertreter über eigene Schuld und Scham sprechen. Aber hilft das den Terroropfern in ihrer besonderen Lage? Sollen sie mit dem Gefühl weiterleben, in diesem NSU-Komplex Stiftungsgesetz zwar vorzukommen, auch als Helfer, aber mehr als Feigenblatt, denn als Mitgestalter? Und ein letztes Wort, die Optimierung, also was unbedingt auch geändert werden müsste, 2 Stimmen im 15-köpfigen Stiftungsrat, das kann nicht zu einem Verbund führen in diesem Stiftungsrat und zu einer wirklichen Ernsthaftigkeit. Und es fehlt auch der Nachweis über die Umsetzung über die EU-Richtlinien 2017/541, wo es um Hilfe und Unterstützung der Opfer des Terrorismus geht. Dazu ist kein Wort, wird kein Wort in diesem Stiftungsgesetz gesagt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Herr Krüger, bitte.
Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordneten, der Gesetzentwurf ist das Ergebnis jahrelanger Bemühungen und beharrlicher Arbeit von Angehörigen der NSU-Mordopfer, der Betroffenen des NSU-Terrors und einer breiten zivilgesellschaftlichen Bewegung und politischen Akteuren. Sie alle fordern nach der Selbstenttarnung des NSU die weitere Aufklärung und Aufarbeitung des NSU-Komplexes sowie die Verankerung der Erinnerung und des Gedenkens an die Opfer des NSU im kollektiven Gedächtnis. Die BPB konnte bei der Erstellung der Machbarkeitsstudie der Grundlage dieses Gesetzesentwurfs zahlreiche dieser Akteure einbinden und gewinnen, ihre Erfahrungen, ihre Kenntnisse und Kompetenzen einzubringen. Ich bin sehr dankbar für dieses entgegengebrachte Vertrauen, weil dieses Vertrauen eigentlich Voraussetzung dafür ist, dass ein würdiges Gedenken an die Opfer und der entsprechende Stellenwert in der Gesellschaft vermittelt werden kann. Wir haben zunächst eine Bestandsaufnahme gemacht, dank der hilfreichen Unterstützung von Professorin Sabine Hess, daraufhin eine Konzeption entwickelt und diese Konzeption mit den Betroffenen diskutiert. Das hat Hoffnung geweckt bei den Angehörigen und dieses sehr zerbrechliche, mühsam erarbeitete Vertrauen ist eigentlich das unverzichtbare Stück dieses Stiftungsgesetzes, weil ohne die Perspektive der Opfer und Hinterbliebenen macht eine solche Initiative wirklich nur wenig Sinn. Zudem ist es wichtig, über das Dokumentationszentrum hinaus sich mit der sehr vielfältigen Geschichte des Rechtsterrorismus auseinanderzusetzen und die Bemühungen des NSU-Dokumentationszentrums hier einzubetten. Im Unterschied zu den Gedenkstätten, die sich mit der Zeit des Nationalsozialismus beschaffen, geht es hier um die rassistischen, terroristischen, rechtsterroristischen und antisemitischen Gewalttaten nach 1945. Und insofern füllt das eine entsprechende Lücke in der Erinnerungslandschaft. Ich möchte Sie an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, dass sich in diesem Jahr die Ermordung von Enver Şimşek bereits zum 25. Mal jährt. Damit liegt die Ermordung Şimşeks fast eine Generation zurück. Würde man heute Jugendliche danach befragen, wüssten sicherlich nur wenige etwas mit diesem Kürzel NSU anzufangen. Bei den Namen will man sich gar nicht vorstellen, ob da überhaupt eine Erinnerung besteht und eine Zuordnung. Sollte es zu weiteren Verzögerungen kommen, sehe ich die Gefahr, dieses wieder aufkeimende, mühsam erarbeitete Vertrauen zu verspielen. Eine Verzögerung würde sich einreihen in die negativen Erfahrungen von Angehörigen der Betroffenen, wie den jahrzehntelangen falschen Verdächtigungen sowie den enttäuschten Erwartungen und Hoffnungen einer umfassenden Aufklärung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die NSU-Untersuchungsausschüsse des Deutschen Bundestags haben einst Parlamentsgeschichte geschrieben. Über die Fraktionsgrenzen hinweg wurde die parlamentarische Aufarbeitung und Aufklärung des NSU-Komplexes vorangetrieben und es wurden gemeinsame Schlussfolgerungen und Bewertungen formuliert und verabschiedet. Es wäre ein gutes Zeichen, gerade in diesen Zeiten des Wahlkampfes, wenn sich die demokratischen Parteien klar zu dieser Erinnerungsarbeit bekennen und damit ein Signal sowohl an die Überlebenden und Hinterbliebenen senden, als auch an die gesamte Gesellschaft in Deutschland. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir wechseln in den digitalen Raum zu Herrn Kusche, bitte.
Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, heute am Holocaust-Gedenktag erinnern wir an die Millionen Opfer des deutschen Nationalsozialismus. Dieses Gedenken mahnt uns, wachsam zu bleiben, angesichts der Kontinuitäten von mörderischem Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus in Deutschland. Die Mord- und Anschlagsserie des NSU-Komplexes verdeutlicht diese Kontinuitäten und zeigt die Notwendigkeit, sich grundlegend mit der gewaltvollen Dimension auseinanderzusetzen. Die Errichtung der Stiftung ist daher ein entscheidender Schritt, um Geschichte aufzuarbeiten und daraus zu lernen. Lassen Sie mich mit einem Statement von Gamze Kubaschik und Semja Simcek starten, das Sie mir für die heutige Anhörung übersandt haben. Ich zitiere: Wir fordern ein Dokumentationszentrum, weil der NSU-Komplex nicht vollständig aufgeklärt wurde. Es braucht Orte der Aufarbeitung, Forschung und Austausch, um an die Taten des NSU und das Versagen des Staates zu erinnern. Ein solches Zentrum bietet Raum für Empathie und würdigt die Menschen, die unter Rassismus und rechter Gewalt gelitten und heute noch leiden. Gerechtigkeit kann nur entstehen, wenn wir Räume zum Erinnern schaffen. Zitat Ende. Es zeigt deutlich, dass das Dokumentationszentrum nicht nur ein Ort des Erinnerns sein soll, sondern auch ein Lernraum, der Gerechtigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt fördert. Damit dies gelingt, möchte ich auf 5 zentrale Aspekte hinweisen. Erstens, die Dimension rechter Gewalt. Rechte rassistische und antisemitische Anschläge und Gewalttaten bedrohen dauerhaft unsere Gesellschaft. Seit 1990 fielen Hunderte dieser Gewalt zum Opfer. Allein zwischen 2019 und 2023 starben mindestens 24 Menschen, darunter beispielsweise Walter Lübcke. Und täglich ereignen sich mindestens acht Angriffe in Deutschland. Die Stiftung ist also notwendig, um Ursachen, Strukturen und Folgen dieser Gewalt systematisch aufzuarbeiten und unsere Demokratie zu stärken. Zweitens, Betroffenenperspektive stärken. Die Hinterbliebenen fordern mehr Mitsprache. Ihre Perspektive ist für die Glaubwürdigkeit der Stiftung unerlässlich. Die Diskriminierung, die sie einst durch staatliches Versagen erlitten, darf sich in den Gremien nicht wiederholen. Die überproportionale Vertretung staatlicher Akteure im Stiftungsrat sollte daher korrigiert werden. Wir schlagen als VBRG die Entsendung von 5 Vertreterinnen je Beirat in den Stiftungsrat vor. Drittens, materielle Entschädigung sicherstellen. Viele der Opfer leiden bis heute vor allem auch materiell unter den Folgen. Ein Fonds für materielle Unterstützung wäre notwendig, um Betroffene unbürokratisch zu entlasten und die bestehenden Lücken im sozialen Entschädigungsrecht zu schließen. Der Stiftungsentwurf priorisiert zu Recht die Perspektive der Betroffenen und Opfer, tut sich aber ein bisschen schwer damit, dies konkret in die Umsetzung zu bringen. Eine Ergänzung des Stiftungszwecks um einen Entschädigungsfonds würde den Anspruch gerecht werden und hätte einen essentiellen Mehrwert für die Betroffenen. Viertens, die Mehrortigkeit gewährleisten. Es ist gut, dass die Stiftung nach § 3 auch förderfähig tätig werden kann um seinen Stiftungszweck oder seine Stiftungszwecke zu erfüllen. Damit kann sie die Vielschichtigkeit des NSU-Komplexes gerecht werden und lokale Perspektiven, insbesondere auch die Ostdeutsche, mit einbeziehen. Die Standortwahl sollte daher der Stiftung und den Gremien überlassen werden und nicht per Gesetz vorgegeben sein. Und ich erinnere daran, dass das Pilotdokumentationszentrum in Chemnitz dabei als Vorbild und auch Quelle der Inspiration dienen kann. Fünftens und letztens, Einbindung von Jugendlichen. Aus unserer Arbeit wissen wir, dass Kinder und Jugendliche unter den physischen und psychischen Folgen rechter Gewalt besonders leiden, auch und insbesondere wenn Eltern und Familienangehörige betroffen sind. Jugendliche sollten daher aktiv in die Arbeit der Stiftung eingebunden werden. Ein Jugendbeirat wäre daher sinnvoll. Abschließend, die Stiftung ist ein wichtiger Meilenstein, auch im Sinne der gemeinsamen Empfehlung des NSU-Untersuchungsausschusses von 2013. Und der Erfolg hängt stark davon ab, wie gut die Betroffenen und Hinterbliebenen eingebunden werden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Willkommen zu Professor Malewitz.
Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank. Gestatten Sie mir kurz eine Einschränkung meiner folgenden Aussagen. Ich kann und werde mich nicht zu der Frage äußern, ob man ein Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex oder einen weiteren Erinnerungs- und Gedenkort zum Thema Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus in Deutschland errichten sollte. Schlicht und ergreifend deswegen, weil es sich dabei um eine gesellschaftspolitisch zu beantwortende und nicht wissenschaftlich zu beantwortende Frage handelt. Grundsätzlich scheint mir aber, dass die Idee eines Dokumentationszentrums einer bundesweiten Stiftung, ganz gleich wie man deren Arbeit sozusagen im Alltag gestaltet, dem Ziel eines Dokumentationszentrums für rassistische, rechtsterroristische Morde überaus angemessen scheint angesichts der Historie, die der NSU aufzuweisen hat. Und zugleich möchte ich auch noch betonen, im Anschluss auch an das, was Herr Krüger gesagt hat, es handelt sich hier um eine Frage, bei der auch aufgrund der Idee des Gedenkens von nationaler Bedeutung und auch der Ausbildung nationaler personaler demokratischer Staatsbürgerlichkeit die Unterstützung durch alle demokratischen Kräfte eine wichtige Signalwirkung aussenden würde und so zumindest die Hoffnung auch die Akzeptanz in weiten und weitesten Teilen der Gesellschaft sichern können soll. Sie können meinen schriftlichen Gutachten, meine schriftlichen Stellungnahme vier Kritikpunkte entnehmen gegenüber dem Gesetzesentwurf, die, ich möchte es nochmal betonen, nicht als Fundamentalkritik zu verstehen sind, sondern an dem einen oder anderen Punkt Details aufgreifen, die für dich zumindest sensibilisieren möchte. Gestatten Sie mir in meinen mündlichen Ausführungen auf zwei Punkte vertieft einzugehen. Der erste kreist um die Frage der Prävention. Der Gesetzentwurf lässt unter anderem das Ziel der Extremismusprävention erkennen, unter anderem durch Wissensvermittlung und Erinnerungspraxis. Worauf ich hier sensibilisieren möchte, ist der Umstand, dass wenn dergleichen das Ziel dieser Stiftung sein soll und wenn Prävention in diesem Kontext nicht zu einer Phrase vorkommen soll, natürlich es auch erforderlich ist, die Präventionsarbeit zu evaluieren, natürlich regelmäßig zu evaluieren. Ich möchte zumindest sensibilisieren dafür, dass das natürlich eine Frage ist, die man sich stellen muss, ob das eine Aufgabe ist, die so eine Stiftung in diesem Form, in diesem Rahmen auch umsetzen kann, umsetzen soll. Und wenn sie es dann soll, sich die Frage zu stellen, in welchem Format das geschehen soll. Ich habe in meiner schriftlichen Stellungnahme ein paar Punkte kritisch versucht anzumerken, die da durchaus Berücksichtigung finden könnten. Der zweite Punkt, auf den ich in aller Kürze eingehen will, das ist das Profil der Stiftung oder des Dokumentationszentrums. Im Gesetzesentwurf heißt es unter anderem, dass es die Aufgabe sei, die Gesamtgesellschaft entlang der Straftaten des NSU über die Gefahren des Rechtsextremismus und dessen Entstehungsbedingungen aufzuklären. Ich habe eine gewisse Sorge, dass dadurch eine Stereotypisierung des Rechtsextremismus oder Rechtsterrorismus stattfinden könnte und das wäre der schlimmste Effekt aus meiner Sicht, zu einer Externalisierung das führen könnte, nach dem Motto rechtsextremistisch, das sind immer die bösen Neonazis. Das kann und will natürlich keiner. Ich möchte so ein bisschen sensibilisieren dafür, dass ich im Grunde zwei Möglichkeiten sehe, mit diesem Konflikt sozusagen umzugehen. Eine Schärfung des Profils der Stiftung und des Dokumentationszentrums auf ersten Wege durch eine Priorisierung des Themas NSU, NSU-Komplex, Opfer und Angehörige. Dort stünde natürlich die Gefahr im Raum und auch der Vorwurf der Verinselung, der auch in der BPB-Machbarkeitsstudie thematisiert wurde. Möglichkeit zwei. Die hat im Grunde Herr Dittrich schon angesprochen, eine umfassende Einbettung in das Thema Rechtsterrorismus. Rechtsextremismus, da wäre ich skeptisch aufgrund der Heterogenität des Phänomenbereichs, aber Rechtsterrorismus, das wäre die zweite Möglichkeit. Dann stellt sich die Frage, wie geht man mit aktuellen Fällen um und wie geht man mit Rechtsterrorismus um, der Gott sei Dank keine Opfer gefordert hat. Eine Unterbelichtung von dessen könnte zu einer fehlenden Berücksichtigung in der Erinnerungslandschaft führen. Soweit meine Sorgen.
Besten Dank. Abschließend Herr Professor Mellinghoff.
Herr Vorsitzender, Frau Staatssekretärin, meine Damen und Herren Abgeordnete, die Sachverständigen, die sich bisher geäußert haben, haben zutreffend auf die Bedeutung des NSU-Komplexes hingewiesen. Mir selber fehlt sowohl die wissenschaftliche wie die sonstige Erfahrung, dazu Stellung zu nehmen. Ich habe mir das aus rechtlicher Sicht angeguckt und in meiner Stellungnahme auf ein paar Punkte hingewiesen. Zunächst einmal zur Rechtsform der Stiftung öffentlichen Rechts. Eine Stiftung öffentlichen Rechts wird ja für eine eigenständig wahrzunehmende Daueraufgabe gewählt und die Entscheidungen sollen dann möglichst frei von politischen oder sonstigen externen Einflüssen sein. Wenn man das sieht und darauf stützt sich auch das Gutachten Raue, dann ist zunächst nicht im Blick, dass die Stiftung vornehmlich von der Politik besetzt, gesteuert und in ihren Ausprägungen bestimmt wird. Dem konterkariert so ein bisschen die Zusammensetzung des Stiftungsrates, der ja mehrere Minister beinhaltet. Und da stellt sich dann die Frage der Unabhängigkeit und Eigenständigkeit. Das Zweite ist die klare Aufgabenabgrenzung. Wir haben von Frau John einen sehr pointierten Aspekt gesehen, die Konzentration auf das Gedenken und die Dokumentation des NSU-Komplexes, aber die anderen Stellungnahmen gehen alle weit darüber hinaus. Und auch der Stiftungszweck ist sehr weit gefasst und nimmt im Grunde genommen die Aufarbeitung des Rechtsextremismus seit 1945 und bis hin zur zukünftigen Prävention in den Blick. Hier muss der Gesetzgeber sich einfach entscheiden, was will er mit dieser Stiftung tatsächlich erreichen? Will er sozusagen eine Konzentration auf einen bestimmten Stiftungszweck oder will er das sehr offen haben? Bei der Wirtschaftlichkeit der Stiftung, da verweise ich auf den Bundesrechnungshof, da geht es nur darum, dass man auch mal abklärt, ob durch Bundesmittel diese Aufgaben bereits in anderem Zusammenhang wahrgenommen werden müssen. Das wäre eigentlich eine Notwendigkeit gewesen, die schon im Gesetzentwurf aufgearbeitet werden müssen. Meines Erachtens überhaupt nicht geht die Regelung der Rechtsaufsicht. Momentan ist das so ausgestaltet und auch in der Begründung vorgesehen, dass ein Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums die Rechtsaufsicht führt. Die Rechtsaufsicht kontrolliert die Stiftung und das Handeln der Stiftung. Wie soll ein Mitarbeiter des Bundesinnenministeriums Minister kontrollieren und ihnen Anweisungen geben? Das halte ich einfach für eine verfehlte Konstruktion. Und schließlich bei der Evaluation, das habe ich auch in meiner Stellungnahme ausgeführt, handelt es sich nicht um eine Evaluation, sondern es handelt sich lediglich um eine Berichtspflicht. Ob hier überhaupt eine Evaluation im herkömmlichen Sinne möglich ist, ist schwer zu beantworten, weil ja Ziel einer Evaluation Effektivität, Effizienz, Relevanz und Nachhaltigkeit geprüft werden muss. Ob man das bei einer Stiftung zum Gedenken und zur Dokumentation sinnvoll machen kann, weiß ich nicht, aber dann sollte man wenigstens das als einen einfachen Bericht nehmen. Und nur ganz zum Schluss möchte ich darauf hinweisen, dass auch die betroffenen Länder einbezogen werden müssten, weil bereits heute zahlreiche parallele Aktivitäten dort unternommen werden. Vielen Dank.
Ja, sehr herzlichen Dank Ihnen allen. Es besteht jetzt in den Antwortrunden natürlich Gelegenheit, noch den einen oder anderen Punkt nachzuschieben oder noch mal auszuführen, der jetzt aufgrund der Kürze der vorgegebenen Zeit nicht vorgetragen werden konnte. Ich begrüße an dieser Stelle die Kolleginnen und die Kollegen im Raum und teile Ihnen mit, dass wir bei unserer gängigen Vorgehensweise eben verbleiben, einer 2 Minuten Zeitbegrenzung, in der Sie an einen Sachverständigen, also in der Sie 2 Fragen an eine Sachverständige oder einen Sachverständigen oder je eine Frage an 2 Sachverständige richten können. Für die Seite der Sachverständigen. Sie haben dann pro Frage 2 Minuten. Und das probieren wir jetzt einfach direkt mit Herrn Lindt als Erstem. Und Herr Thiessen verirrt sich gerade, aber bei einem Kreis kommt man ja immer wieder irgendwann an der richtigen Stelle an. Herzlich willkommen.
Herr Vorsitzender, eine Nachfrage noch. Ist es, weil wir es unterschiedlich hatten, die Variante zwei Fragen an eine Sachverständige oder auch die Variante, die wir auch mal hatten, eine unterschiedliche Frage an zwei Sachverständige? Ich glaube, wir haben drei Varianten, wenn ich das richtig innerlich habe. Ja. Ja. Das ist, weil es die Variante ist, die ich ziehen wollte, deswegen.
Ich würde sagen, wir haben zwei Varianten und dann gab es noch einige Umgehungstatbestände. Ja. Aber das wäre vielleicht auch eine eigene Anhörung mal wert, ja. Wo wir dann juristischen Sachverstand verwenden können.
Einer dieser Tatbestände bekenne ich mich dann schuldig. Aber jetzt bin ich angemessen zum Ernst der Thematik. Vorausschicken möchte ich auch, dass tatsächlich ja die Maßgabe ist und die Dringlichkeit, dass wir im Zusammenhang mit der Unvorstellbarkeit und dann doch Realität der Taten eben dann diesen gesamten Komplex des Scheiterns, des Versagens, des Staatsversagens im Vorfeld der Taten wie im Nachgang haben mit der Täter-Opfer-Umkehr und auch vielen Mustern in unterschiedlichen Bereichen, vom behördlichen bis zum medialen, bis zur gesellschaftlichen Aufarbeitung der Stereotypisierung, der rassistischen des rassistischen Framings und der Nachbearbeitung, also der Mehrfach-Viktimisierung der Opfer und ihrer Angehörigen. Das scheint mir unheimlich wichtig zu sein, wenn wir diese komplexe Aufgabe vor uns haben und dabei analytische Aspekte, emotionale, symbolische, solche der Anerkennung zusammendenken wollen und auch nur annähernd versuchen, denn das kann ja nur eine Annäherung sein, den Opfern gerecht zu werden, weil wir immer dabei es verfehlen werden, wenn wir ehrlich sind. Dies vorausgeschickt wäre meine Frage an Frau Professor Hess. Könnten Sie vielleicht auch noch mal Stellung nehmen, was aus Ihrer Sicht Handlungsbedarfe wäre, auch in Bezug auf den Gesetzentwurf, um die Belange der Opfer, der Angehörigen besser oder anders noch oder noch stärker zu berücksichtigen, auch im Zusammenhang mit der Gesamtkonstruktion der Gremien und der Entscheidungs- und Beratungsbefugnisse innerhalb der Stiftung? Das wäre die Frage 1. Und dann Frage 2 an Herrn Dittrich in dieser Runde gerichtet. Die Thematik sprechen Sie auch an der Schwerpunktsetzung in der Stiftung. Also Sie haben durchaus ja ins Zentrum NSU gerückt, aber auch auf die Gesamtdimension des Rechtsterrorismus Bezug genommen. Könnten Sie da noch etwas präzisieren, wie Sie sich da es vorstellen können? Ist es hinreichend aus Ihrer Sicht oder sehen Sie da auch noch Schärfungsbedarf?
So, Frau Professorin Hess und Herr Dietrich, jeweils 2 Minuten.
Okay, alles sehr sportlich. Ich versuche mich daran zu gewöhnen. Ja, herzlichen Dank, mir nochmal die Gelegenheit zu geben, genau meine Monitor nochmal auszuführen, die sich auch gerade daran entzündet haben, an der Frage der Repräsentanz und der Ernsthaftigkeit, mit der Gesetzentwurf auf der einen Seite auf der inhaltlichen Ebene ja durchaus diese Opferzentrierung thematisiert, aber ich denke auch auf der Ebene, wie es jetzt vielfach schon angemahnt wurde, auf der Ebene vor allem des Stiftungsrates scheint mir doch da eine erhebliche Unwucht reingekommen zu sein. Zum einen finde ich es problematisch, dass der Vorsitz an das Ministerium des Inneren und der Heimat geht, das Ministerium sozusagen, was für den ganzen Komplex, den wir ja mittlerweile als Staatsversagen thematisieren, doch in Verbindung steht. Also ich glaube, vor dem Hintergrund, was auch Herr Krüger als das Kapital der Stiftung noch mal angedeutet hat, nämlich das Vertrauen und die Hoffnung, die geweckt wurden, denke ich, ist in der Hinsicht noch mal nachdenken notwendig, ob nicht ein anderer Vorsitz, zum Beispiel die Bundesbeauftragte für Migration, einen besseren Leumund hätte und eine größere Unabhängigkeit ausstrahlen würde. Zum anderen finde ich die thematische Gewichtung der Perspektiven, die sich insbesondere mit rassistischer Gewalt, Übergriffen und Diskriminierung auseinandersetzen, in dem ganzen Bundeskomplex im Stiftungsrat noch nicht ausreichend thematisiert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass eigentlich genau die Antidiskriminierungsstelle des Bundes da eigentlich fehlt mit ihrer ganzen Expertise und Nähe auch zu den Opfern und den betroffenen Netzwerken. Netzwerken. Und zum anderen, aber das wurde jetzt schon hinreichend auch deutlich gemacht, ist die Gewichtung von zwei Vertretern des Opferbeirats im Verhältnis zu 16 anderen doch alles andere als sozusagen ein Ausdruck, sie ins Zentrum zu setzen. Und ich würde mich da anschließen, vielleicht der Empfehlung zu sagen, mindestens 5 des Opferbeirats müssten einen Platz in diesem Stiftungsrat finden.
Herr Dittrich, bitte.
Ja, bezüglich des Schwerpunkts gibt es auf jeden Fall Unklarheiten in der Vorlage. Es wird von rechtsextremer Gewalt gesprochen, was ja doch ein sehr großes Feld ist, was sehr schwer zu greifen ist. Ich glaube, dieses komplette Feld neben Rechtsterrorismus und der Aufarbeitung des NSU oder einer Dokumentationsstelle des NSU wird etwas zu viel sein. Ich würde aber eine reine Verengung nur auf den NSU, wie auch schon ausgeführt, zu kurz finden, weil es doch sehr viel Weiterentwicklungen gab und ein dynamisches Bild ist. Und hier zu schauen, wir haben gesehen, dass viele der Fehler, die wir mit der Aufarbeitung der NSU-Terrorismus-Serie gesehen haben, dass sie auch danach noch weiter passieren und dass diese gesellschaftliche Debatte nicht stattgefunden hat. Ich glaube, hier könnte die Stiftung eben eine sehr gute Rolle einnehmen. Ich sehe auch immer in der Öffentlichkeit ein sehr unklares Verständnis, was ist eigentlich rechtsextreme Gewalt, was ist Terror, was ist Rechtsterrorismus, wie ist die Frage von Motiv. Braucht ein Täter nur eine rechtsextreme Ideologie? Am Fall von Magdeburg sehen wir die Debatte ja gerade wieder sehr stark. Und ich glaube, hier wäre es wichtig, sich eben auf Rechtsterrorismus seit 1945 zu beziehen, aber den Fokus auf den NSU zu haben, aber eben auch moderne Phänomene weiter zu verfolgen, um hier ein Gegengewicht sein zu den Versäumnissen, die viel stattfinden.
Kollege Breilmann, bitte, für die Union.
Herr Vorsitzender, vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist natürlich, das möchte ich vorwegschicken, von herausragender Bedeutung, dass wir den schrecklichen NSU-Komplex aufarbeiten, dass wir auch für Erinnerung, für Dokumentation auch sorgen. Ich möchte meine erste Frage hinsichtlich des vorliegenden Gesetzesentwurfs an Professor Mellinghoff richten. Meine Frage geht dahingehend, wie beurteilen Sie den Finanzbedarf und auch den Zeitpunkt jetzt zur möglichen Verabschiedung des Gesetzes über die geplante Errichtung der Stiftung? Und die zweite Frage richtet sich an Herrn Professor Mannewitz. Gerade die Adressierung des Vertrauensverlustes in den Rechtsstaat spielt im Rahmen der angedachten Stiftung natürlich eine große Rolle. Es ist zu Recht viel von der Darstellung des Behördenversagens beim NSU-Komplex die Rede. Es gehört zur Aufarbeitung auch dazu. Ich frage mich aber, wenn es um Vertrauensbildung geht und wissenschaftlich korrekte Dokumentation auch gegenüber möglichen Besuchern, gehört dazu nicht dann auch genauso eine Begleitung der bisher unternommenen Reformen als Antwort auf diese schrecklichen Taten in der Sicherheitsarchitektur, also wo der Staat und die Behörden dazugelernt und nachgebessert haben. Wie sehen Sie das?
Vielen Dank. Herr Mellinghoff, Sie haben das Wort.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Finanzbedarf dieser Stiftung hängt natürlich unmittelbar damit zusammen, wie konkret der Stiftungszweck gefasst wird oder nicht gefasst wird. So wie er momentan gefasst ist, ist er außerordentlich weit und offen und erlaubt im Grunde genommen keine präzise Schätzung dessen, was nun tatsächlich gebraucht wird für die Aufarbeitung der Historie seit 1945, der Entstehung des Rechtsextremismus bis hin zur Prävention. Das lässt sich nur greifen und da gibt es Zahlen, die die Bundeszentrale für politische Bildung entwickelt hat. Die können stimmen, die müssen aber nicht stimmen und ich persönlich halte sie doch für die ganze Breite dessen, was gefordert wird, auch für die wissenschaftliche Aufarbeitung, eher als zu niedrig gegriffen. Und wenn wir dann in der Anhörung darüber diskutieren und darüber gesprochen wird, ob noch ein Entschädigungsfonds aufgelegt werden soll, was ja von zwei Sachverständigen ausdrücklich angesprochen und auch in der Machbarkeitsstudie erwähnt wird, dann halte ich den Finanzbedarf, so wie er momentan ausgewiesen ist, für deutlich zu niedrig, um diese breite Aufgabe zu erfüllen. Also das hängt miteinander zusammen und deswegen müssen die Parlamentarier entscheiden, worauf wollen sie diese Stiftung konkret fixieren, was soll konkret damit verfolgt werden Und außerdem muss natürlich dann auch abgeklärt werden, und da hatte ich schon vorhin darauf hingewiesen, wie verhält sich das mit anderen Projekten zur Bekämpfung des Rechtsterrorismus und Rechtsextremismus, wo bereits heute ja Gelder aufgewendet werden. Gibt es da eine Aufgabenabgrenzung oder nicht? Und das sind eigentlich diejenigen Forderungen, die auch der Bundesrechnungshof aufstellt für die Gründung an eine solche Stiftung, um dann auch den Finanzbedarf langfristig zu formulieren. Denn man muss natürlich sehen, wir haben momentan keinen Haushalt. Und jetzt soll ein Gesetz beschlossen werden mit relativ unklarem Finanzaufwand für einen Bundestag, der noch gar nicht existiert.
Dankeschön. Herr Professor Manewitz, bitte.
Ja, meine Antwort hängt ähnlich wie die von Herrn Mellinghoff so ein bisschen von der Antwort auf die Frage ab, wie man das Dokumentationszentrum und die Stiftung inhaltlich und organisatorisch und strategisch sozusagen ausjustiert. Das ist Teil meiner schriftlichen Stellungnahme. In dem Moment wurde natürlich die Dokumentation, und dabei ist es hingestellt, ob es ausschließlich um den NSU gehen soll oder den gesamten Rechtsterrorismus, aber in dem Moment, wo die Dokumentation natürlich drinsteht und auch der Wunsch erkennbar wird oder die Problematik erkannt wird, dass hier ein Großteil gesellschaftlichen Vertrauens verloren gegangen ist und wo auch erkennbar wird, dass Dokumentation eine Aufgabe sein soll, wo auch erkennbar ist, dass diese Dokumentation eine objektivierende, ich zitiere mal aus dem Gesetzentwurf, eine objektivierende und analytische Funktion aufnehmen soll. Liegt es natürlich nahe, oder möchte ich zumindest anregen, sich neben natürlich der vertieften Auseinandersetzung mit dem grundlegenden und systemischen Staatsversagen bei der Aufklärung des NSU, sich auch sozusagen den zweiten Teil der Geschichte anzusehen, wenn sozusagen die Aufgabe nicht nur Erinnern und Gedenken ist, sondern auch die Dokumentation des gesamten Komplexes, weil dieser Komplex hört natürlich keineswegs mit den Untersuchungsausschüssen, mit Enquete-Kommissionen auf, sondern im Grunde mit der Aufgabe, sozusagen die richtigen Schlüsse, die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Da geht es natürlich auch um die Aufgabe, sich die Frage zu stellen, wie hat der Staat, wie haben die staatlichen Behörden darauf reagiert, welche Schlussfolgerungen haben die gezogen. Aber es geht natürlich auch darum, zu reflektieren, wie sind andere Teile der Gesellschaft, wie sind die Medien im Nachgang mit den eigenen blinden Flecken umgegangen. Das scheint mir eine gewisse Chance zu sein. Ich sehe die Sorge, ich habe das der BPB-Machbarkeitsstudie entnommen, ich sehe die Sorge, dass das so eine Art Versöhnungstheater vorkommt. Die Sorge halte ich für vollkommen berechtigt, selbstverständlich. Das ist eine Gratwanderung hier, aber wenn sozusagen die Herstellung von verloren gegangenem Vertrauen eine Aufgabe ist, dann scheint es mir zumindest bedenkenswert, auch dem Aspekt eine gewisse Aufmerksamkeit zuzuschenken.
Vielen Dank. Wir kommen zu Bündnis 90 Die Grünen. Frau Kollegin Kahn.
Ja, vielen Dank an die Sachverständigen. Ich glaube, es geht hier in den Debatten, die wir führen, ja nicht nur darum, am Ende den Opfern des NSU zu gedenken und ihnen würdig zu werden, sondern ich glaube, es geht auch um die Frage, wer wir als Gesellschaft sein wollen. Und zu Recht kann man uns als Politik Vorwürfe machen. Man kann den Sicherheitsbehörden Vorwürfe machen und der Verwaltung Vorwürfe machen. Und ich glaube, diese Maßnahme ist eine Maßnahme, die zeigen kann, die Zeiten des Weghörens, des Wegsehens, des Aktenschredderns, des Verhinderns von Aufarbeitung ist vorbei. Oder es ist zumindest ein Puzzlestück in dieser Frage. Meine erste Frage richtet sich an die Sachverständigen Krüger und an Kusche. Ich würde Sie gerne bitten, einmal weiter auszuführen, und zwar auf folgende Frage. Sie haben es in Teilen schon angerissen. Wie bewerten Sie den aktuell vorliegenden Gesetzentwurf? Erfüllt die angedachte Struktur der Stiftung den Zweck, einen Raum des Gedenkens zu haben für die Opfer, aber auch eben einen Raum für Aufarbeitung, was den NSU-Komplex angeht, und den auch weiter voranzutreiben?
Herr Krüger, bitte.
Ja, Frau Abgeordnete, die Bewertung dieses Gesetzentwurfs ist ja vor dem Hintergrund, dass die Machbarkeitsstudie ganz wesentliche Bausteine der inhaltlichen Arbeit der Stiftung zuliefert, wenn man so will. Und es sind im Wesentlichen drei Punkte, die hier eine Rolle spielen. Zum einen, es ist die kritische Aufarbeitung des NSU-Komplex. Nicht alle Fragen sind geklärt. Die weitere Forschungsarbeit ist notwendig, um eben Aufklärung herzustellen. Der zweite Punkt ist die historisch-politische Bildung zu Rechtsterrorismus und zum Schließen der Lücke in der erinnerungspolitischen Landschaft. Das hatte ich ja auch vorhin schon erwähnt. Und der dritte Punkt ist das würdige Gedenken an die Opfer und Hinterbliebenen. Und all diese drei Punkte zusammen machen, wenn man so will, das inhaltliche Feld der Stiftung und ihres Zwecks aus. Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren wichtigen Hinweis, nämlich die vielen einzelnen dezentralen Initiativen, die es gibt, meistens an den Orten, an denen die Opfer des NSU ermordet worden sind und die sozusagen wichtig sind als Orte, die vor allem aus dem Kontext der Angehörigen, der Betroffenen entstanden sind. Und diese vielen dezentralen Initiativen gilt es mitzudenken bei der Vollziehung des Stiftungszwecks, insofern man versucht, diese dezentralen Orte zu stärken, zu stabilisieren, ihnen Unterstützung zu geben und sie auf diesen auf das zentrale Dokumentationszentrum hin auszurichten.
Herr Kusche, bitte.
Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Ich würde schon sagen, dass der Entwurf, der vorliegt, schon tatsächlich einen notwendigen Rahmen schafft. Wenn man sich das auch vergleicht mit den Ergebnissen der verschiedenen Machbarkeitsstudien, die der Bundeszentrale für politische Bildung, aber auch die Machbarkeitsstudie aus Sachsen, die ja auch vorliegt, ist es schon so, dass der Raum für Forschung geschaffen wird. Es wird ein Raum geschaffen für Aufklärung. Die dezentralen Initiativen, die Herr Krüger auch gerade angesprochen hat, sind dabei auch immens wichtig, dass die gefördert werden können. Und das kam ja in den Gesprächen mit hinterbliebenen Betroffenen und den verschiedenen Initiativen immer wieder ganz stark zum Vorschein, dass der NSU hat landesweit gemordet. Es gibt an verschiedenen Orten verschiedene Erinnerungsprojekte und Ansätze und auch vor allen Dingen, das hatte ich ja eingangs auch schon mal gesagt, die Bemühungen ganz klar in Chemnitz auch einen Beitrag dazu zu leisten, warum eigentlich der NSU in Ostdeutschland so groß werden konnte und von dort aus morden konnte. Also diese Aufgabe der Stiftung, sozusagen diese Initiativen auch weiter zu stärken und fortzuführen, ist total wichtig. Und ansonsten glaube ich tatsächlich, dass dieser materielle Entschädigungsaspekt eine hohe Bedeutung hat. Und das war in den Gesprächen auch immer wieder deutlich, dass gerade auch die Hinterbliebenen und Betroffenen des Kolbstraßenanschlages immer wieder gesagt haben, sie brauchen mehr finanzielle Unterstützung und da kann, glaube ich, so eine Stiftung mit einem Fonds auch nochmal schnell Abhilfe schaffen. Also ich glaube, dass die Struktur durchaus seinen Zweck erfüllt. Die stärkere Einbindung der Betroffenen, das haben viele andere der Sachverständigen hier auch schon gesagt, ist immens wichtig, Jugendliche mit einzubeziehen und tatsächlich nochmal mehr auf die materielle Unterstützung zu gucken. Ich glaube, das sind so Punkte, die man gegebenenfalls noch relativ einfach nacharbeiten kann. Ansonsten, glaube ich, ist der Rahmen, der abgesteckte Rahmen, eine gute Grundlage.
Vielen Dank. Kollege Strasser, bitte für die FDP.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst mal möchte ich für meine Fraktion schon noch mal unterstreichen, dass der 4. November 2011 Staatsversagen offenbart hat in den Dimensionen, die sich hier wahrscheinlich alle im Raum nicht haben vorstellen können. Und wir es deshalb mehr für als gerechtfertigt halten, dass wir das auch mit einer Stiftung würdigen und aufarbeiten. Eine Stiftung kann aber nicht heißen, dass die politische und juristische Aufklärung des NSU-Komplexes, insbesondere seine Helferstrukturen, endet. Und eine Stiftung wird nur dann erfolgreich sein, wenn sie hier von einem breiten parlamentarischen Verständnis getragen ist, was sie konkret tun soll. Und dieses Verständnis auch von den Betroffenen und Hinterbliebenen geteilt wird. Und deswegen ist meine erste Frage an Sie, Frau Professor John, ob Sie in Ihren Gesprächen mit den Betroffenen schon so etwas wie ein gemeinsames Verständnis herausgearbeitet haben, was konkret die Stiftung aus Sicht der Betroffenen denn tun soll, wenn sie da ist und insbesondere, ob Sie diese Vorstellung auch einbringen konnten in die Erarbeitung dieses Gesetzentwurfs. Und die zweite Frage wäre an Herrn Professor Mannewitz. Sie hatten ja von der Stereotypisierung des Rechtsterrorismus gewarnt. Ich wollte Sie fragen, ob es aus Ihrer Sicht nicht auch einen dritten Weg gibt, nämlich in dieser Stiftungsarbeit den NSU-Komplex und das Leid der Betroffenen in den Mittelpunkt zu stellen, aber dadurch zu weiten, dass man versucht, allgemeine Ableitungen zu treffen über die Wirkungsweise von Rechtsterrorismus und was das vielleicht auch mit einer Gesellschaft macht. Also gibt es so einen dritten Weg aus Ihrer Sicht? Und falls nicht, warum gibt es ihn nicht?
Frau John, bitte.
Für diese Frage. Ich kann sie nur so beantworten, dass wir ja vor allem viel gehört haben über die Stiftungsarbeit und über die Stiftung selbst, die Technik der Stiftung und die Schwächen und Stärken. Wir haben wenig über die Verfassung der Opfer gehört. Ich habe betont, dass sie sehr bereit sind, mitzuarbeiten, sich das auch gewünscht haben. Aber sie wollen gleichberechtigt mit dem Stiftungsanliegen, das ja, wie Frau Kahn es betont hat, auch einen politischen und gesellschaftlichen Hintergrund hat, zu Recht auch. Sie wollen wirklich als in ihrer Sonderrolle, Opfer-Sonderrolle, unter den Terroropfern gewürdigt werden. Und das bedeutet, ich will das noch mal hervorheben, dass diese Gruppe, diese Opfergruppe jahrelang und auch gerade in den ersten Jahren des Mordens nicht anerkannt worden ist als Terroropfer, sondern als Opfer von irgendeiner Kriminalität, an der sie sogar noch mitgewirkt haben. Und was sie damals leisten mussten, war, ihr Leben aufzubauen, um überhaupt hier weiterleben zu können in einer Gesellschaft, die sie ablehnt. Und die Ablehnungen waren massiv, bis hin zu den Forderungen für die Kinder, diese Klassen, in denen sie gingen, zu verlassen, weil sie das Kind eines Rauschgiftsüchtigen oder eines Täters waren. Und als die Opfer, und das ist ja auch Herrn Krüger zu verdanken, diese intensive Einbindung in die Machbarkeitsstudie, was alles gemacht werden soll, da erfuhren sie auch, welche Mittel, auch das ist ja hier in Frage gestellt worden, ob die überhaupt ausreichen, wer kann das beurteilen, aber eins ist nicht in Frage gestellt worden, dass es mehr als fünf, dass es eine Ewigkeitsstiftung sein soll und dass mehr als 15 Millionen im Jahr dafür ausgegeben werden sollen. Aber für die Opfer und für eine weitere Schadenzahlung ist nichts vorgesehen. Ich habe das bereits in dem ersten Entwurf eingebracht. Das ist gestrichen worden, weil das nicht zum Stiftungszweck passte. Aber warum passt es nicht zum Stiftungszweck? Sind nicht beide Dinge gleichberechtigt? Diese Stiftung und die Anliegen der Opfer, wirklich mehr Freiheit zu haben, sich einen Führerschein zu machen oder ein Studium aufzunehmen, das alles hatten, diese Freiheiten hatten sie nicht. Das muss nachgeholt werden. Und deswegen betone ich noch einmal, wie kann der Bundestag es rechtfertigen, so viel Geld auszugeben, ohne die Opfer und ihre Leiden und ihre Schmerzen, also ihre Schmerzen zu bedenken und sie dafür zu entschädigen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Herr Mannewitz, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. In Anbetracht der Kürze des Statements vorhin konnte ich auf die Möglichkeiten einer möglichen Profilierung der Stiftung und des Dokumentationszentrums nicht eingehen. Im Grunde sind es auch bloß zwei idealtypische Vorstellungen, die ich ganz kurz skizziert habe. Das eine war eben das in den Mittelpunkt stellen von Dokumentation, Erinnerungs- und Gedenkort zum Thema NSU-Komplex und die andere die Profilierung hin zum Themenbereich Rechtsterrorismus. Es versteht sich natürlich von selbst, dass so eine Profilierung hin zum gesamten Rechtsterrorismus, Herr Dietrich hatte das ja ausgeführt, ich sehe das im Grunde ganz ähnlich, aus meiner Sicht aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive ein durchaus nachvollziehbares Anliegen wäre. Und das schließt natürlich überhaupt nicht aus, dass man in einem so thematisch sozusagen ausgeweiteten Dokumentationszentrum, das müsste sich natürlich auch in den Stiftungsaufgaben niederschlagen, dass in so einem profilierten Dokumentationszentrum und so einer Stiftung, das natürlich überhaupt nicht ausgeschlossen ist, dem NSU dort und auch den Opfern und den Hinterbliebenen des NSU dort einen eigenen Raum, einen eigenen Ort zum Gedenken und zur Erinnerung einzuräumen. Das steht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite steht natürlich auch das Thema NSU aus sozusagen wissenschaftlicher Perspektive. Es handelt sich um in vielfacher Hinsicht eine Zäsur für Deutschland, für die Sicherheitsbehörden, für den Rechtsterrorismus selber, für die gesamte Gesellschaft, von den Opfern noch gar nicht gesprochen. Deswegen spricht da überhaupt nichts dagegen. So einen dritten Weg, wovor ich nur warne, wofür ich sensibilisieren möchte, ist der Umstand, dass man den NSU nur in Teilen als exemplarisch für den deutschen Rechtsterrorismus nach 1945 heranziehen kann. Es gibt eine ganze Reihe von Parallelen zu vorherigen und späteren rechtsterroristischen Taten, aber in einigen Punkten gibt es so ein paar Ausnahmemerkmale sozusagen. Und eine gewisse Gefahr, die ich sehe, das soll so einer Profilierung gar nicht entgegenstehen, aber die Gefahr, die ich sehe, dass man den NSU als sozusagen den zentralen und ich will nicht sagen einzigen, aber den herausstechenden Akteur im Rechtsterrorismus herauszieht, und andere Formen, die vorher kamen, die nachher kamen und es ist zu befürchten, vielleicht auch noch kommen werden, dann sozusagen in den Hintergrund treten.
Herr Dr. Wirth, bitte für die AfD.
Vielen Dank. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass außer Frage steht, dass hier noch Aufklärungsbedarf besteht. Die Sicherheitsbehörden in Deutschland haben dieser Frage versagt, namentlich das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das einzige Begrüßungswerte ist in der Folgezeit, dass es insgesamt 15 parlamentarische Untersuchungsausschüsse im Bund und den Ländern gab und der Strafprozess in München vor dem OLG in München immerhin 438 Verhandlungstage gedauert hat, einer der längsten Prozesse in Deutschland. Terrorismus ist nicht hinnehmbar in einer Demokratie. Das gilt sowohl für den Rechts- als auch den Links- und den islamistischen Terrorismus oder was dann noch kommen mag. Und wenn diese Gesetzesinitiative bewirken soll, dass auch der Linksterrorismus, sprich RAF-Terrorismus und der islamistische Terrorismus näher in den Fokus rückt und ähnliche Aufarbeitungen erfährt, dann soll uns das sehr recht sein. Inhaltlich haben wir einige Fragen noch, öffentlich-rechtlich, privatrechtliche Stiftung, da ist noch einiges abzuklären, was angesprochen wurde. Die Opferfrage der Beteiligung der Opfer, hier ist eine Übergewichtung der Regierung und parlamentarischer Abgeordneten. Das hat leicht wieder den Gu der Pöstchenjägerei in meinen Augen. Hier muss nachgeschafft werden, auch der Stiftungszweck muss nachgeschafft werden, finde ich. Es gibt erhebliche Überschneidungen zu anderen Einrichtungen, wie zum Beispiel Bundesanstalt für politische Bildung. Das ist unnötig meines Erachtens. Man muss sich konzentrieren und schärfen. Und deswegen zwei Fragen auch an Herrn Professor Mellinghoff. Im Gesetzestext wird eine Alternative zu einer öffentlich-rechtlichen Stiftung bestünde nicht aufgeführt. Eine privatrechtliche Stiftung oder eine GmbH sei nicht fachlich unabhängig und hätten eine geringe Legitimation und Außenwahrnehmung. Schließen sich diese Einschätzung an, dass eine privatrechtliche Stiftung oder GmbH nicht geeignet ist, diese Aufgaben wahrzunehmen? Wir haben immerhin privatrechtliche Stiftungen mit einer hohen Legitimation.
Herr Kollege, achten Sie bitte auf die Zeit.
Ja, zwei Sätze wie Stiftung Deutscher Denkmalschutz. Zweitens kann dieser ganze Komplex nicht durch andere Institutionen wie das Bundesamt für politische Bildung durchgeführt werden. Danke.
Herr Mellinghoff, bitte sehr.
Also grundsätzlich ist die öffentlich-rechtliche Stiftung ja diejenige Stiftung, die eine in großer Unabhängigkeit durchzuführende Aufarbeitung eines solchen Komplexes am besten gewährleistet. Das hat auch das Gutachten der Kanzlei hervorgehoben. Die Frage, die sich allerdings stellt, ist so ein bisschen die Zusammensetzung des Stiftungsrates. Denn die öffentlich-rechtliche Stiftung ist ja ins Auge gefasst worden, um gerade von politischen Einflüssen unabhängig zu sein. Wenn aber dann die Politik in einem solchen Maße den Stiftungsrat dominiert, dann stellt sich natürlich ein bisschen die Frage, wie weit ist es denn mit der Unabhängigkeit dieser Stiftung gestellt? Also man müsste nicht an der Rechtsform der Stiftung etwas ändern, sondern man müsste nochmal an der Zusammensetzung des Stiftungsrats etwas ändern, wenn man die Unabhängigkeit dieser Stiftung stärken will. Grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass ein so komplexer und schwieriger Prozess weniger in einer Stiftung des Privatrechts oder einer GmbH durchgeführt werden kann, weil diese Rechtsformen grundsätzlich andere Zielsetzungen haben. Die zweite Frage war, nochmal.
ob die Aufgaben nicht zum Beispiel...
Ob die Aufgaben durch andere... Ich glaube, in dieser Breite müsste man schon ein unabhängiges Organ damit betrauen, denn das gehört ja nicht zu den Kernaufgaben der Bundeszentrale für politische Bildung. Und dass das nur so nebenher erledigt wird, wenn ich die Sachverständigen richtig verstehe, wird das der Bedeutung und der Schwere und der Problematik dieses NSU-Komplexes nicht gerecht, wenn man das einfach irgendwo anders nur andockt.
So, bevor ich Kollegin Renner das Wort erteile, der Hinweis, dass wir weiterhin den Obleutebeschluss geltend haben, nur in der ersten Runde, aber die volle Redezeit von 2 Minuten auch für die Gruppen. Bitte sehr.
Danke, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich an Frau Professorin Juhl und meine zweite Frage dann an Herrn Kusche. Erst einmal Dankeschön, Frau Juhl, für Ihr engagiertes Eintreten für die Belange der Opfer, der Hinterbliebenen und ihrer Interessen. Mich würde interessieren, der vorgelegte Gesetzentwurf, würden Sie heute sagen, er ist zustimmungsfähig oder sind diese Belange nicht so zu gewichten, dass man zwingend sagen muss, hier muss noch mal überarbeitet werden? Und bei der Überarbeitung, Sie haben 2 Aspekte genannt. Einmal die materielle Entschädigung und dann die Beteiligung im Beirat. Gibt es dritte, vierte, weitere Punkte, wo Sie sagen, das müsste sich noch im Gesetzentwurf widerspiegeln? Und Herrn Kusche würde ich gerne fragen, sehen Sie durch den Gesetzentwurf im ausreichenden Maße gesichert, dass Dokumente und Akten, da denke ich zum Beispiel auch an die Unterlagen aus den Untersuchungsausschüssen, aber auch Unterlagen, die noch in Behörden sind, im notwendigen Maße zur Dokumentation zugänglich gemacht werden, natürlich unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorschriften? Und sollte ein Zugang zu diesen Akten auch für Forschung und Bildung nicht ausdrücklich Stiftungszweck sein? Vielen Dank.
Danke sehr. Frau Johann, bitte.
Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Ja, ich denke, dass dieses Stiftungsgesetz verbessert werden muss, ergänzt werden muss. Einmal, um eine Ergänzung im Stiftungszweck und in der Stiftungserfüllung die besondere Lebenslage dieser einzigartigen Opfergruppe noch mal zu bewerten und zu sagen, dass sie nie genügend Unterstützung hatten, dass sie jahrelang ohne, das habe ich aber schon betont, ohne jede öffentliche Unterstützung, nur dass das durch das OEG, das aber sehr beschränkt ist, leben mussten und sich ihr Leben wieder aufgebaut haben. Insofern muss eine weitere Härteverleistung erfolgen. Das wünschen auch die Opfer. Dafür ist der Bundestag allein zuständig. Nur er kann ein Schmerzensgeld festsetzen. Und wir sehen jetzt, also Zeitungsmeldung von gestern, dass für Magdeburg eine Härtefall-Schmerzensgeld von etwa 25 Millionen gefordert wird. Was auch erfolgen muss in diesem Stiftungsgesetz, ist einmal hinzugucken, wie sich die Einstellung des Staates zu den Opfern gewandelt hat. Sie rücken mehr in den Vordergrund und dort stehen sie auch. Wir sitzen hier, weil es 10 Morde gibt und sehr viele Verletzte in der Kolbstraße, in der Propsteigasse und in Nürnberg. Deswegen sitzen wir hier und deswegen wird es auch dieses Stiftungsgesetz geben. Also schaut auf die Opfer. Sie sind die wichtigste Stimme.
Herr Kusche, bitte.
Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Ich kann mich da Frau Johann im gewissen Sinne auch nochmal anschließen. Und eine Möglichkeit wäre ja so ein Fonds, den die Stiftung verwaltet für die Betroffenen. Zu Ihrer Frage allerdings zu den Akten. Und auch da muss man sagen, die Betroffenen haben ja, das NSU-Komplex haben ja immer wieder gefordert, dass sie Transparenz haben wollen über das, was da geschehen ist und auch Einsicht in die entsprechenden Akten wollen. Also wenn man die Perspektive der Betroffenen in den Vordergrund stellt, müsste auch das die Stiftung leisten können. Und dem Stiftungszweck nach würde ich zumindest sagen, geht es ja auch um Forschung und Dokumentation. Entsprechend müssen sozusagen einer umfassenden Aufarbeitung entsprechende Akten halt auch dieser Stiftung beziehungsweise ihren Institutionen zugänglich gemacht werden, um natürlich datenschutzrechtliche Anforderungen spielen eine Rolle, das haben Sie ja gesagt, um sozusagen da wissenschaftliche Lehren rauszuziehen, auch für die, nicht nur für die Sicherheitsbehörden. Und das wurde ja auch schon eingeworfen, man müsse ja auch mal dokumentieren, was sich schon verändert hat. Genau das könnte ja die Stiftung auch machen, aber natürlich auch für den gesellschaftlichen Diskurs, den wir zum Thema Rechtsextremismus, rechte Gewalt, antisemitische Gewalt führen. Also ich glaube, der Zugang zu den Akten wäre für den Stiftungszweck, um den zu erfüllen, notwendig und sollte gegeben werden.
Vielen Dank. Für die Bundesregierung erteile ich das Wort Frau Staatssekretärin Schwarz-Illus-Sutter.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender und liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, die Stellungnahmen abgegeben haben. Es ist mir einfach nochmal ein ganz wichtiges Anliegen, und zwar vor dem Hintergrund, da es schon so lange gedauert hat, da wir jetzt die Machbarkeitsstudie auf den Weg gebracht haben, da wir jetzt auch einen Kabinettsbeschluss haben, auch vor dem Hintergrund der anstehenden Bundestagswahlen, ist es eine große Enttäuschung, wenn für die Opfer, wenn wir jetzt nicht einen Einstieg haben. Ich will es noch mal von der Seite einbringen, weil ein Einstieg, dass man es nicht wieder weiter vertagt und dann auf die nächste Legislaturperiode vertagt, sondern als Erinnerungs- und Lernort. Man kann ja durchaus, man könnte für die Abgeordneten einen Entschließungsantrag oder Sie könnten einen Entschließungsantrag auch aufsetzen in der Richtung, dass man den Stiftungsrat entsprechend erweitert und paritätisch besetzt und dass man einen Stiftungsfonds errichten möchte. Aber es wäre ein Einstieg. Genauso würde es mich schon auch noch mal interessieren und es wäre für uns auch hilfreich. Wir haben jetzt eine sehr starke Fokussierung auf der einen Seite auf NSU und NSU-Opfer, dann aber auch noch mal mit Blick auf den Rechtsextremismus. Und jetzt sage ich auch mal, dass die Opferfamilien sich durchaus unwahrscheinlich engagiert, auch mit den Opferfamilien, zum Beispiel bei dem Attentat beim Münchner Olympiastadion, austauschen. Auch das sind ja Opfer von Rechtsextremismus. Insofern wird es sicherlich jetzt nicht ein abschließendes Stiftungsgesetz sein, aber es würden schon mal Strukturen geschaffen, die eine Weiterentwicklung ermöglichen würden. Und deshalb vielleicht auch so ein kleiner Appell. Wie könnte es denn tatsächlich gelingen, einen Einstieg zu ermöglichen, ohne es auf einen weiteren Zeitpunkt, auf eine weitere Legislaturperiode, wie auch immer dann eine Regierung aussieht, schon mal zu erringen?
Ja, vielen Dank. Ich denke, das nehmen wir jetzt in die zweite Runde. Für diejenigen, die darauf auch noch mal eingehen wollen, auf die Vorschläge zum weiteren Vorgehen. Ich verweise auf die Uhr. Sie sehen auch jetzt, warum wir hier einigermaßen versuchen, die Zeit einzuhalten, weil wir jetzt mit einer Fraktionsrunde und den einleitenden Statements schon gut über die Hälfte auch verbraucht haben. Ich habe immer ein bisschen jetzt auch noch mal Kulanz gezeigt, insbesondere an den Punkten, an denen die Opferperspektive hier in die Anhörung eingebracht wurde. Ich denke, dass das auch im Sinne von Ihnen, den Kolleginnen und Kollegen, war. Jetzt starten wir die zweite Runde und ich übergebe das Wort wieder Herrn Lind für die SPD.
Ja, vielen Dank. Am Anfang stelle ich nur eins fest, weil wir ja viel auch über, richtigerweise über Repräsentativität, unmittelbare, im Vergleich zu mittelbarer Repräsentation sprechen. Ich glaube, können wir alle dann auch selbstkritisch oder wir müssen feststellen, dass so wie wir heute auch Sachverständige eingeladen haben, unmittelbar natürlich Opfer und Angehörige von Opfern oder auch Rechtsbeistände und auch solche, die überhaupt hätte Opfer von rassistischen Taten werden können, nicht versammelt sind. Ich glaube, das ist auch wichtig, einfach mal das zu sagen, festzustellen, jetzt gar nicht auf das Zentrum bezogen, sondern auch in Bezug auf unsere selber eigene Ladungspraxis und Frage, wie wir im Sachverständigenkreis auch diese Perspektive abbilden oder eben nicht abgebildet haben. Gemeinschaftlich sage ich das wohlgemerkt, nicht auf Einzelne von uns bezogen. Meine Fragen richten sich zum einen an Frau Professorin John, gerade auch, weil Sie dazu noch nicht gesprochen haben, aber jetzt auch Ihre Perspektive als Ombudsfrau. Ein Punkt, der auch immer wieder
von Angehörigen, von Opfern benannt wurde, ist die Frage der Dezentralität. Haben Sie auch eine Einschätzung, inwieweit der Entwurf diesen Aspekt, das Konzept des auch sozusagen der dezentralen Struktur des Verbundes würdigt oder wo aus Ihrer Sicht dann noch Möglichkeiten der Veränderung, Anpassung bestünden oder eben auch nicht bestünden? Und die zweite Frage richte ich an Frau Professorin Hess. Wir müssen ja auch feststellen, dass durch den Strafprozess es nicht gelungen ist, bestimmte Fragen zu beantworten. Die Untersuchungsausschüsse haben zu Teilfragen beantwortet, aber aus den Fragen, die dort gestellt wurden, sind dann teilweise keine Folgen hervorgekommen und vieles anderes. Und dann sind Fragen wie, wie passierte das mit der Täterauswahl? Wer waren die Helferstrukturen? Wie ist es mit dem Wissen der Ämter und Behörden? Kann und in welcher Weise kann diese Stiftung auch in der Hinsicht einen Beitrag leisten?
Frau John, bitte.
Ihre Frage nach der Dezentralisierung. Es gibt in allen Tatortstätten, außer in Köln, Erinnerungsorte. Mehr oder weniger auffällig, mehr oder weniger gepflegt. Es gibt ein Bundesland, das in großzügiger, großmütiger Weise einen Erinnerungsort vor dem Landtag, vor dem eigenen Landtag geschaffen hat. Das ist Thüringen. Und ich kann nur allen empfehlen, sich den Link, den Link zu öffnen und sich dieses Erinnerungszentrum, diesen Erinnerungsort anzuschauen, wo die Opfer von Anfang an eingebunden waren. Ob es das überhaupt geben soll, ob der Ort richtig ist, ob sie mitentscheiden, aus welchem, es gab ja eine Ausschreibung für Künstler, welche dieser Bewerbungen die beste Form der Erinnerung ist. Und sie haben dann selber mit beigesteuert, wie sie das über einen QR-Code, wie sie über die Geschichte ihrer Angehörigen, die jetzt nicht mehr da sind, die sie verloren haben, denken. Also da müsste man sich drum kümmern. Es gibt aber auch Dezentralisierung, die beängstigend schlecht ist, wenn sie auch von Aktivisten kommt. Beispielsweise gab es einen Vorschlag, und der ist auch weitgehend umgesetzt worden, dass die Tatortstätte einen Baum pflanzen sollte. Aber wer einen Baum pflanzt, muss diesen Baum auch pflegen. Und es gab einen Ort, da stand nach einem Jahr ein Holzstock ohne ein toter Gegenstand im Garten einer Schule, nicht im Garten, im Schulgelände, die von einem der Mordopfer besucht worden ist, das Schulgelände. Das war also ein trauriger Anlass, da nochmal nachzuhaken. Ich will nur sagen, Dezentralisierung in den Tatortstätten ist wichtig, auch in, gerade in Sachsen, in einem Land, das stark belastet ist durch die Täter, die in Chemnitz gelebt haben und später in Zwickau gelebt haben, von wo aus ja auch Beate Zschäpe dann diesen Schandfilm veröffentlicht hat. Insofern ist das ein sehr zu beachtendes Thema, aber es ist ein wichtiges Thema, das aber so durchgeführt werden muss, dass sich auch wirklich dass es wahrgenommen wird von den Menschen und dass es in irgendeiner Weise auch jemanden gibt in der Stadtverwaltung, in den Medien, der auf diese Dezentralisierung hinweist.
Frau Hess, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Wir haben ja jetzt viel über die Perspektive der Opfer und Betroffenen gesprochen. Ich würde gerne noch mal erwähnen, dass das eine sehr heterogene Gruppe ist. Und ich befürchte, dass wir hier immer wieder diese Heterogenität auch nicht richtig zur Kenntnis nehmen. Denn zum anderen, und jetzt komme ich auf Ihre Frage, Herr Lind, sind die zivilgesellschaftlichen Gruppen, die hier tatkräftig an der Aufarbeitung mitgewirkt haben, gerade aus unserer Rede runtergefallen? Und das ist, denke ich, eine ganz wichtige Voraussetzung, wenn wir uns jetzt damit auseinandersetzen, wie kann diese Stiftung, wie kann das Dokumentationszentrum die vielen, vielen offenen Fragen, die vielen losen Enden, die vielen auch sozusagen nicht im Überblick befindlichen Details schaffen sie einer Aufarbeitung, sie einer Forschung und damit natürlich auch vielleicht wieder neuen justiziellen Prozessen zuzuführen. Und ich glaube, dafür sind auch diese wichtigen zivilgesellschaftlichen Gruppen genügend einzubinden und auch ihre Expertise, die sie aufgebaut haben in den letzten Jahren, würdigend und wertschätzend mitzunehmen. Und dafür sind genauso die Strukturen zu schaffen. Und der Expertinnenbeirat, den halte ich in der Hinsicht auch als extrem wichtig. Da ist auch noch nichts ausgeführt, wie er sich eigentlich zusammensetzen soll. Aber auch da, denke ich, geht es vor allem darum, dass die bisher in dem Prozess und um die Gerichtsverfahren sich stark Beteiligten, auch die Anwältinnen und die rechtswissenschaftliche Expertise genügend Raum bekommt. Und dann ganz klassisch, das erste ist Sammeln. Das Wissen ist total verstreut. Das Wissen ist nicht nur geografisch verstreut, sondern auch in verschiedenen Akteuren verstreut. Das gilt es zusammenzutragen, zu sichten, aufzuarbeiten und dann unbedingt der Forschung und verschiedenen Forschungsprojekten und nicht nur wissenschaftlich, sondern vor allem eben auch anders gelagten Forschungen in Richtung weiterer justizieller Bearbeitung zugänglich zu machen.
Dankeschön. Herr Breilmann, bitte.
Herr Vorsitzender, vielen Dank. Erlauben Sie mir eine kurze Vorbemerkung hinsichtlich des Appells der Bundesregierung. Ich möchte da schon noch mal betonen, ich glaube, die hohe Bedeutung einer Stiftung und der Aufarbeitung und Dokumentation, die ist der Mehrheit der Fraktionen absolut bewusst. Und die zeitliche Komponente hat sicherlich auch damit zu tun, dass die Bundesregierung so spät erst zum Ende einer Legislaturperiode, kurz vor Bundestagswahlen, diesen Gesetzentwurf vorgelegt hat. Ich glaube, das sollte man schon mal betonen. Und diese Anhörung zeigt ja jetzt hier wirklich bei der Mehrzahl auch der Antworten der Sachverständigen, dass einfach sehr, sehr viele Fragen offen sind und dass sehr viele Dinge noch geklärt werden müssen. Und gerade weil es so eine hohe Bedeutung hat, ist es schon wichtig, dass wir uns intensiv damit auseinandersetzen. Meine zweite Frage an Herrn Professor Mellinghoff ist nochmal eine juristische, denn der Gesetzentwurf impliziert ja mehrfach, dass jede andere Organisationsform, Sie sind da vorhin schon mal drauf eingegangen, aber ich möchte da nochmal ganz konkret drauf eingehen. Der Gesetzentwurf impliziert, dass jede andere Organisationsform außer der rechtsfähigen bundesunmittelbaren Stiftung des öffentlichen Rechts die Unabhängigkeit und Fachautorität der Stiftung nicht gewährleisten würde. Ist das zutreffend? Und meine weitere Frage geht an Herrn Professor Mannewitz und da geht es ein bisschen auch um die Begrifflichkeiten. Ich glaube, es ist in der öffentlichen Debatte sehr wichtig, bei dem ganzen Komplex, wie hier auch im Gesetz, auch immer eine korrekte Begrifflichkeit zu verwenden. Wir müssen bei den Begrifflichkeiten wirklich auch korrekt und konkret sein und dann auch wirklich gucken, dass wir unterscheiden zwischen rechtsextremistisch, zwischen Rechtsterrorismus und Rechtsextremismus und dem Begriff rechts. Ist das, Herr Professor Mannewitz, aus Ihrer Sicht eher eine Petitesse oder würden Sie mir generell zustimmen? Danke.
Herr Mellinghoff, bitte.
Ja, wenn man den Gesetzentwurf liest, dann steht da ja ausdrücklich drin, dass an die Rechtsform der Stiftung des öffentlichen Rechts gewählt wurde, um die Unabhängigkeit und Fachautorität der Arbeit zu gewährleisten. Also das sind die entscheidenden Gesichtspunkte, die dort eingebracht werden. Und wenn man jetzt sieht, dass Mitglieder des Stiftungsrates drei Bundesministerinnen oder Bundesminister sind, dann Beauftragte der Bundesregierung, dann Mitglieder des Deutschen Bundestages und Vertretungen der Länder, dann muss man einfach sagen, dann kann man nicht davon reden, dass das in politischer Unabhängigkeit stattfindet in dieser Stiftung, sondern diese Stiftung ist in dem zentralen Gremium, das die Arbeit steuert und lenkt, politisch besetzt. Und es wurde ja auch mehrfach schon darauf hingewiesen, dass die Opfer unterrepräsentiert seien. Und das wirft natürlich schon die Frage auf, warum wählt man die Stiftung des öffentlichen Rechts? Warum betont man sowohl in einer Machbarkeitsstudie wie auch im Gesetzentwurf die Unabhängigkeit der Aufgabenwahrnehmung um sie dann gerade nicht durchzuführen, sondern sie in dem entscheidenden Gremium politisch zu steuern. Und dann will ich doch noch mal auf die Rechtsaufsicht hinweisen. Dieser Gesetzentwurf sieht vor, dass die Rechtsaufsicht im Bundesministerium des Innern liegt. Das heißt, ein Mitarbeiter des höheren Dienstes soll dieses Gremium beaufsichtigen. Wer da nicht ein Störgefühl entwickelt, dass ein Mitarbeiter des Ministeriums seine Ministerin oder seinen Minister beaufsichtigt, da sage ich mal, das ist einfach ein solcher Fehler im Gesetzgebungsentwurf, der einfach behoben werden müsste. Vielen Dank.
Herr Malewitz, bitte.
Ja, vielen Dank für die Nachfrage. In der Tat handelt es sich auf den ersten Blick sicherlich um eine sprachliche Petitesse. Die habe ich in meinem schriftlichen Gutachten auch mit nur wenigen Zeilen bedacht. Ich möchte trotzdem darauf hinweisen oder zumindest dafür sensibilisieren, dass es sich hier nur dem Anschein nach um eine Kleinigkeit handelt. Denn ich denke, die Unterscheidung zwischen rechtsdemokratisch und rechtsextremistisch ist eine ganz entscheidende. Wenn wir uns den Gesetzentwurf anschauen, dann ist nicht in der Mehrheit der Fälle, aber in einigen Passagen die Rede von rechter Gewalt. Mir scheint es aber recht wichtig zu sein, hier Ross und Reiter zu benennen. Denn prinzipiell rechts zu sein, ist natürlich jetzt nicht weiter problematisch, rechtsextremistisch zu sein oder gar rechtsterroristisch zu sein. Das ist natürlich die grundlegende Herausforderung für Leib und Leben. Das ist aber die Herausforderung für jeden demokratischen Verfassungsstaat. Und ich glaube, hier müssen wir klar sein bei der Bezeichnung derjenigen, die solche menschenverachtenden Verbrechen begangen haben, die dadurch zu erkennen geben, dass sie die universellen Menschenrechte mit Füßen treten. Im Übrigen würde man, das ist sozusagen die langfristige Hoffnung, die damit verbunden ist, im Grunde auch diesem versuchten Übertretungsversuch von rechts außen entgegenkommen oder zumindest vereiteln, nämlich auf den Leim gehen, sich selbst als rechts, Klammer auf, soll heißen, als rechtsdemokratisch darzustellen. Dabei ist begriffliche Klarheit zur einer sehr starken Markierung zwischen einer legitimen rechten Position und einer in dem Fall hier vollkommen illegitim bei menschenverachtenden Positionen entscheidend.
Dankeschön. Wir kommen wieder zu Frau Kahn, bitte, für Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne einmal kurz kommentieren. Ich hatte Herrn Professor Mellinghoff so verstanden, dass er in Sorge war wegen der vorläufigen Haushaltsführung. Da würde ich gerne einmal die Sorge nehmen. Das Stiftungsgesetz ist ja finanziell relevant erst ab 26, von daher ist es, was jetzt 25 ist, glaube ich, vernachlässigbar. Die Beiträge, die es da gibt, die 2 Millionen, das sind 0,00042% des Haushaltes. Ich glaube, das wäre jetzt nicht so das große Problem. Dann ist die Frage, glaube ich, auch noch eine, die mich jetzt sehr beschäftigt. Frau Staatssekretärin hat es schon so ein bisschen angesprochen. Und Herr Krüger hat es auch angesprochen, 2000 war der erste Mord. Das ist 25 Jahre her. Wir haben es noch nicht geschafft, auch nur einen Baustein zu legen. Wir haben jetzt die Chance, das zu tun, einen Anfang zu setzen. Und ich frage mich, ob es nicht notwendig wäre, jetzt einmal diese historische Chance zu nutzen, zu sagen, die Sachverständigenkritik, die ich gehört habe, scheint sich in einzelnen Punkten immer wieder zu wiederholen. Ob man, wenn man sich nicht auseinandersetzt damit, nicht auch eine Brücke findet, indem man sich jetzt einfach in der verbliebenen Zeit dem annimmt und dann eine Lösung findet, die demokratisch getragen werden kann. In dem Kontext die Frage auch wieder an Herrn Krüger und Herrn Kusche, was Sie glauben, was es bedeuten würde, wenn wir das Gesetz in dieser Wahlperiode nicht mehr verabschieden können. Was würde das bedeuten für das Vertrauensverhältnis der Angehörigen und der Überlebenden in die Politik, in die Gesellschaft und auch in den Staat? Frau John hat vorhin gesagt, die Opfer wurden gedemütigt immer und immer wieder von diesem Staat. Ich sage jetzt mal nur für mich, ich käme mir auch gedemütigt vor, wenn das jetzt nicht über die Schwelle getragen wird, sondern irgendwann in der nächsten Legislatur ich wieder zusammengerufen werde, um dann wieder von den gleichen Ereignissen berichten zu müssen. Also deshalb die Frage, was bedeutet das für das Vertrauensverhältnis?
Herr Krüger, bitte.
Also ich kann Ihnen nur aus, Frau Abgeordnete, aus der bisherigen Zusammenarbeit mit den Angehörigen der Opfer berichten. Es war ein großes, mühevolles Unterfangen, Vertrauen aufzubauen. Und es ist bis heute extrem zerbrechlich, um das mal mit diesem Wort zu umschreiben. Und ich nehme an, dass ein Stillstand oder eine längere Verzögerung dieses zerbrechliche Vertrauen schwerwiegend beeinträchtigen könnte. Ich kann Ihnen nur aus sozusagen der Zusammenarbeit mit den Angehörigen und Hinterbliebenen berichten, dass große Hoffnung gesetzt wird, dass man einen Schritt vorankommt. Aber es ist eben sozusagen von der Erfahrung und den Enttäuschungen, die bereits erlebt worden sind, dann in einem anderen Szenario einfach ein weiterer Baustein, der dazu führen kann, dass wir die Unterstützung und den Support der Angehörigen und Hinterbliebenen verlieren. Und wenn wir sie verlieren auf dem Weg zu einer Stiftung, dann wäre das, glaube ich, der größtmögliche Schaden, weil diese mitgetragene Verantwortung, die die gesamte Gesellschaft sich vor Augen führen muss, auch mit Blick auf die zukünftigen Generationen, hängt maßgeblich an der Beteiligung der Angehörigen und Hinterbliebenen. Die Legitimität und die Glaubwürdigkeit eines solchen Vorhabens entscheidet sich an der Unterstützung der Hinterbliebenen.
Herr Kusche, bitte.
Ja, vielen Dank für die Nachfrage und auch für die Ausführungen von Herrn Krüger, wo ich mich schon anschließen kann. Ich glaube, man muss sich nochmal vor Auge führen, dass der bisherige Prozess ja schon sehr, sehr lange ist einerseits und die Beteiligung der Betroffenen und Hinterbliebenen sehr kräftezehrend und anstrengend ist. Aber sie immer wieder Zeit und Kraft investiert haben, sei es in den Prozess, der maßgeblich von der Bundeszentrale für politische Bildung forciert wurde, aber sei es auch auf Landesebene mit dem Pilotdokumentationszentrum, wo ja auch die Betroffenen eingebunden sind. Und ich habe es ja auch eingangs, durfte ich ja das Statement vorlesen von Gamze Kubacik und Simja Simcek, die ja ganz deutlich sagen, sie fordern dieses Dokumentationszentrum, weil sich was bewegen muss. Und ich glaube, es ist tatsächlich die Verantwortung des Parlaments tatsächlich, am Ende mit den Betroffenen zu klären, warum sie das am Ende denn nicht über die sozusagen im aktuellen Bundestag mehr verabschieden konnten. Also diese Frage müssen sich ja die Parlamentarierinnen und Parlamentarier stellen. Und das müssen sie gegebenenfalls gegenüber den Betroffenen und Hinterbliebenen rechtfertigen, die, und ich glaube, Herr Krüger hat das ganz gut dargestellt und Frau John auch, dass sie da eine große Erwartung haben. Und ich glaube, dass das ein klares Zeichen sein könnte, in der aktuellen Legislatur gegen Rechtsextremismus da nochmal was auf den Weg zu bringen, was den Betroffenen und Hinterbliebenen helfen kann. Und ich glaube, die Punkte, die hier angemerkt worden sind, wo es noch Veränderungen, gegebenenfalls Verbesserungen geben sollte, so wie ich das verstehe, da bin ich kein Experte, aber die Abgeordneten haben ja dann doch noch ein paar Tage Zeit, um Veränderungen herbeizuführen. Und ich glaube, es gibt da eine durchaus historische Verantwortung. Vielen Dank.
Herr Strasser, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte vielleicht auch noch mal klarstellen, sagen, wir verhandeln hier nicht das Ob einer Stiftung, zumindest, glaube ich, mehrheitlich der Fraktionen, sondern das Wie. Und zu Vertrauen gehört es auch, dass wir Gesetze beschließen, wo wir selber daran glauben, dass die Stiftung dann auch fliegt, dass sie funktioniert in ihrer täglichen Arbeit. Und wir haben hier in der Anhörung ja mitbekommen, es geht nicht nur um die Frage, wie groß ist der Stiftungsbeirat und der Stiftungsrat und wer sitzt da drin, sondern es sind andere juristische Fragen offen vom Stiftungszweck angefangen. Was soll diese Stiftung tun? Bis hin zu juristischen Fragen. Und die wird man wahrscheinlich nicht in 24 Stunden bis zur Fraktionssitzung morgen klären können. Dazu fehlt uns schlicht und einfach die Zeit. Aber trotzdem möchte ich jetzt auch im Sinne des Gelingens dieser Stiftung und damit der nächste Deutsche Bundestag direkt mit der Arbeit weitermachen kann und sich vielleicht auch das, was wir hier schon erarbeitet haben, auch damals noch gemeinsam in der Bundesregierung als Grundlage nehmen kann, noch zwei Fragen an Herrn Professor Mellinghoff stellen. Die erste betrifft die Akten, die ja auch Teil der Stiftungsarbeit sein sollen. Sie haben in Ihrer Stellungnahme geschrieben, dass Sie es aus Kompetenz- und Zuständigkeitsgründen für zweifelhaft halten, dass die Länder die Akten zum NSU an dieses Dokumentationszentrum, an die Stiftung übersenden könnten.
Da würde mich interessieren, ob es aus Ihrer Sicht nicht ein Weg wäre, ähnlich wie beispielsweise in einem Untersuchungsausschussgesetz, wo wir ja eine Rechtsgrundlage haben, die Länder verpflichtet, uns Akten zu übersenden, in einem Stiftungsgesetz eine Rechtsgrundlage schaffen, damit entsprechende Akten übersendet werden können, um das noch mal klarzustellen. Also wäre das ein tauglicher Weg. Und die zweite Frage an Sie betrifft die Idee einer Gemeinschaftsstiftung von Bund und den betroffenen Ländern, die Sie in Ihrer Stellungnahme anreißen. Haben Sie da ein konkretes Vorbild im Kopf einer vergleichbaren Stiftung? Und was wäre aus Ihrer Sicht da der Mehrwert im Vergleich zu einer Beteiligung der Länder im Stiftungsbeirat bzw. im Rat?
Ja, vielen Dank, Herr Strasser, für die Fragen. Einmal zu den Akten. Mir ging es da insbesondere um die Akten der Untersuchungsausschüsse, die in den jeweiligen Parlamenten sind. Da habe ich doch erhebliche Zweifel dran, dass solche Akten dann einfach an den Bund übertragen werden können. Das ist aber auch, sagen wir mal, für die Erfüllung des Stiftungszwecks nicht zwingend erforderlich. Das will ich mal deutlich sagen. Aber es ist natürlich die Erwartung, dass sozusagen alles an einem Ort zusammengetragen wird, wird ein bisschen durch solche kompetenzrechtlichen Fragen konterkariert, die dann möglicherweise ja auch ein weiteres Gesetz und ein Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates erforderlich machen würden. Und daraus resultierte dann die Frage, ist es nicht eigentlich viel sinnvoller, wenn man die Länder gleich bei dieser Stiftung mit berücksichtigt, was ja gewisse Synergieeffekte hätte. Denn wenn man sich nur, und ich bin wirklich weder Experte im Rechtsextremismus noch gerade in diesem NSU-Prozess, aber wenn man sich ein bisschen umtut, und Frau John hat ja darauf hingewiesen, dann sind die Länder ja teilweise schon ziemlich aktiv, insbesondere Sachsen ist ja sehr aktiv gewesen mit einem eigenen Dokumentationszentrum. Und da stellt sich im gesamtstaatlichen Interesse natürlich schon die Frage, ist es nicht eigentlich sinnvoller, dass man da sich gemeinsam an einen Tisch sitzt und gemeinsam diese Dinge macht? Im Übrigen kann man das auch im Grunde genommen innerhalb einer Stiftung so konturieren. Ein konkretes Vorbild einer Bund-Länder-Stiftung habe ich jetzt nicht vor Augen.
So, Herr Dr. Wirth, bitte, wenn Sie noch mal Fragen haben. Keine weiteren Fragen. Gut, dann sind wir, ja, die nicht mehr darf. Nee, das war der Hinweis vorhin, nur in der ersten Runde. Ich schaue mal ins Rund, sehe keine weiteren Wortmeldungen, dann würde ich das jetzt gerne dabei belassen. Und die Abgeordneten können die verbleibende Zeit ja vielleicht für erste weitere Einigungsversuche verwenden. Jedenfalls in der Hoffnung, dass wir in diesem Kapitel auch den vielen Worten Taten folgen lassen können. Schließe ich die Sitzung und wünsche Ihnen einen weiteren guten Tag.